Wir hatten in der letzten Sitzung hier, ich bin selbst dann überrascht worden davon, dass am Freitag vor Weihnachten keine Vorlesung war. Ich hatte damit eigentlich gerechnet. Das war ein besonderes, besondere Regelung der Semesterordnung. Also in der letzten Sitzung im vergangenen Jahr hatten wir diesen Raum nicht und ich habe im Hörsaal 2F vorgetragen und habe damit auch verbunden einige Reflexionen darüber, wie anders die Philosophie wird, wenn man sie nicht ständig mit Datenprojektion verbindet. Das hat etwas Meditativeres und nicht umsonst habe ich an dieser Stelle quasi zwangsweise einen stärkeren Akzent auf die Auslegung des Textes, so wie er auf der Seite vorliegt, die wir uns also vorgenommen haben, vorgenommen. Und nicht diese andere Bewegung verfolgt, die Vorlesung hier doch stark kennzeichnet, nämlich das Herumspringen zwischen unterschiedlichen Textbestandteilen. Ich werde jetzt im Rest dieses Semesters versuchen, auch die beiden Motive vielleicht noch ein bisschen stärker zusammenzubringen, um Ihnen deutlich zu machen, dass man auf das eine und das andere nicht verzichten kann. Bevor ich darauf eingehe und bevor ich es vergesse, will ich Ihnen aber doch noch eine Ankündigung geben über Probevorträge, die am Institut für Philosophie stattfinden, die für Sie vielleicht interessant sind. Es gibt eine Nachbesetzung der ehemaligen Professur Bahr. Diese Professur wird besetzt, ist ausgeschrieben worden unter dem Titel Erkenntnistheorie und Philosophie der digitalen Medien. Das ist eine, wenn man es forschungspolitisch einschätzt, eine ziemlich neuartige und nach meiner Auffassung in meinem Arbeitsgebiet natürlich auch sehr interessante Entwicklung. Allerdings eine Kombination Erkenntnistheorie und Philosophie der neuen Medien, die nicht ganz selbstverständlich ist und es ist dementsprechend nicht sehr einfach gewesen, Leute überhaupt zu finden, die Philosophie habilitiert sind und sich in beiden diesen Bereichen ausgezeichnet haben. Wir haben 4 davon eingeladen. Das Ding findet statt am nächsten Donnerstag ab 9 Uhr im Hörsaal 2i. Das ist zweiter Stock dort unten. Und es wird also Probevorträge geben zu einer halben Stunde. Der Titel und das Thema des Probevortrags ist vorgegeben und heißt irgendwie so Erkenntnistheorie in ihrer Bedeutung zu neuen Medien, also das Verhältnis. Es wird sozusagen erwartet von den Bewerberinnen und Bewerbern, dass sie etwas darüber sagen, wie sie glauben, dass Erkenntnistheorie und neue Medien zusammenhängen. Das wird eine 30-minütige Präsentation geben. Nachher kommt eine öffentliche Diskussion und anschließend an die öffentliche Diskussion kommt noch im kleineren Kreis mit der Kommission eine Besprechung, die ist nicht öffentlich, bezieht sich mehr auf Instituts- und arbeitstechnische Interna. Um 9.30 Uhr wird sprechen Klaus Sachs-Hombach. Sachs-Hombach ist ein sehr junger Forscher aus Magdeburg in einem Computervisualistik-Institut, der aber philosophisch habilitiert ist und sich sehr stark beschäftigt hat, profiliert hat, auch im Zusammenhang mit Bildwissenschaft und der philosophischen Fundierung von Bildwissenschaft. Um 11 Uhr kommt Mike Sandbote, den manche von Ihnen vielleicht kennen, sehr viel publiziert im Bereich der neuen Medien. 13.30 Uhr Sibylle Krämer aus Berlin, eine Professorin an der FU, die Sie kennen sollten. Wenn Sie sie noch nicht kennen, schauen Sie sich mal an. Mehrere Bücher, Surkamp Taschenbuch, STW geschrieben. Eine Standard-Autorin, also hervorragend qualifiziert. Und um 15 Uhr Ruth Hagengruber. Das ist eine Wissenschaftlerin aus Koblenz, die über aus dem Umkreis von Barry Smiths Ontologie digitaler Bereiche auch in Richtung Wirtschaftsinformatik einiges gemacht hat. Mehr als diese vier haben wir nicht gefunden mit den entsprechenden Kriterien und wir hoffen, dass wir da eine gute Wahl treffen. Also Sie sind herzlich eingeladen. So viel zu den Ereignissen der nächsten Woche. Die Ereignisse jetzt hier sollte ich vielleicht damit einleiten, dass ich Ihnen doch jetzt hier wiederum einmal diese Skizze präsentiere. Das ist die NEDO-Zusammenstellung der Manuskriptsituation, über die wir sprechen. Und ich knüpfe folgendermaßen an das, was vor Weihnachten gesagt worden ist. Also eigentlich an das ganze Semester. Ich hatte begonnen mit Bemerkungen über den Beginn der philosophischen Untersuchungen und habe sie darauf hingewiesen, dass das, was also hier beim Wittgenstein quasi in letzter Hand vorgeschlagen wird, als wie das wichtige zweite Buch aussehen soll, wie es beginnen soll, dass das eine lange Vorgeschichte hat, etwas von dieser Vorgeschichte Ihnen erzählt und habe dann mich besonnen quasi darauf, dass die Vorlesung ja heißt Wittgensteins Big TypeScript und nicht der Beginn der philosophischen Untersuchungen und habe Ihnen also dann begonnen, inhaltlich zum Big TypeScript einige Ausführungen zu geben. Sie können sich erinnern, ich komme dann auch darauf, ich hatte die Faksimiles in der Ilias-Lernplattform und habe einiges über den ersten, über das erste Kapitel dieses Big TypeScripts Ihnen gesagt. Noch eine technische Nebenbemerkung: beim Rüberspazieren von der U-Bahn ist mir aufgefallen, dass es bei Winter Antiquariat jetzt diese Ausgabe vom Big TypeScript wieder gibt um 24 Euro. Wenn Sie sich damit anfreunden mit dem Thema, das ich Ihnen da vorschlage und wenn Sie etwas weiter damit machen wollen, kann ich es sehr empfehlen. Vor allem werden Sie gleich heute sehen, es ist fast wie zurechtgelegt, dass da Informationen drinnen sind, die Sie sonst schlicht und einfach nirgends haben. Also weder in der Bergen Electronic Edition noch natürlich in irgendetwas, was Sie sonst in der Surkamp-Taschenbuch-Ausgabe haben, weil da gibt es das Big TypeScript gar nicht, aber insbesondere nicht in der Bergen Electronic Edition. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das sein wird. Also ich habe dann Beginn des Big TypeScripts über Satz und Verstehen Ihnen dargelegt und das letzte Mal nun eben habe ich das zweite Kapitel näher begonnen zu erläutern. Das ging um das Thema, das die Kapitel heißt auch so, Verstehen amorph gebraucht, im Gegensatz zu, ich nenne jetzt einen Terminus, der von Wittgenstein nicht verwendet wird, der sich aber in der Diskussion mehr oder weniger eingespielt hat, nicht der Diskussion dieser Passagen, weil die gibt es nicht, aber in der sachlichen Diskussion, Verstehen propositional, würde man sagen. Also das Verstehen in dem Sinn, dass man sagen kann, Verstehen ist nur damit richtig erläutert, wenn ich es als etwas auffasse, was in Sätzen gefasst werden kann. Also dieses propositionale Verstehen von Sätzen zum Unterschied von einem Verstehen, das mehr etwas zu tun hat, um es mal flapsig zu sagen, mit der Gebrauchsweise von ich verstehe dich ja. Also diese Form von emotionalem Support, würde man sagen, nicht? Das Äquivalent von auf die Schulter klopfen, von ich kann dich ja so gut verstehen, das hat, gebe ich jetzt zu, in dieser Präsentation von mir auch schon wieder eine kleine polemische Pointe. Das ist die polemische Pointe, die beim Wittgenstein sehr wohl immer drinnen ist, auch oder sagen wir mal oft drinnen ist, dass diese Amorphheit des Verstehens geradezu einlädt dazu, bestimmte Tests nicht zu machen, die man für Sätze als notwendig erachtet. Ja? Also ein verständnisvoller Blick, sagen wir zum Beispiel. Nicht? Ich fühle mich verstanden. Ich fühle mich wohl hier und ich fühle mich verstanden. Das sind Dinge, die man nicht testet, die man auch in einer gewissen Weise nicht testen kann. Das hat etwas mit dieser Amorphheit zu tun. Und es ist nicht umsonst, dass wir fühlen, sagen, ich fühle mich verstanden oder ich kann dich gut verstehen. Kann dich gut verstehen, heißt, ich habe Mitgefühl mit dir. Das sind ja Attitüden, Einstellungen, Erfahrungsbereiche, die man in keiner Weise leugnen kann. Der Point, also das Wichtige der sprachanalytischen Betrachtungsweise und dessen, was Wittgenstein hier unternimmt, ist nun allerdings zu fragen, wie sehr das trägt, wie sehr man das in der Philosophie nutzbar machen kann. Das sagt er immer wieder in seinen Unterlagen. Da kommen solche Formulierungen rein wie, und darum interessiert es uns nicht. Es interessiert uns also nicht im Sinne zum Beispiel einer emotionalen Bewegung, im Sinne einer sozialen Akzeptanz, im Sinne von, es geht alles viel besser, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Alle diese Dinge, die er natürlich überhaupt nicht leugnen würde, sind aber aus der Philosophie ausgeschlossen. Das ist, um es anknüpfend zu sagen an das, was die Juliette Floyd gestern auch gesagt hat, das ist das Frege Erbe, das Wittgenstein da übernimmt. Frege, ein Mathematiker, Logiker, der insofern für die sprachanalytische Philosophie die Weichen gestellt hat, als er in glatter Selbstverständlichkeit, er hat in glatter Selbstverständlichkeit gesagt, alles das, was in der Psychologie, was im Kopf vor sich geht, interessiert uns nicht, weder als Mathematiker noch als Logiker. Dafür hat er allen Grund, sofern er ein Mathematiker ist. Das wird niemanden große Schwierigkeiten machen, dass jemand, wenn er eine Gleichung löst, nicht gleichzeitig die Frage beantworten sollte oder müsste, was er sich dabei denkt, wie ihm das eingefallen ist, die Lösung. Ja? Wie einem die Lösung in der Mathematik eingefallen ist oder ob ich dich erwartend ansehe, damit sie dir einfällt und so, ist nicht eine Frage, die der Mathematikerin irgendwie interessiert. Das Bemerkenswerte an der Philosophieentwicklung, die mit Frege angestoßen worden ist, ist, dass diese Form von Antipsychologismus, kann man sagen, oder nicht psychologischer Einstellung, dass die in die Philosophie übernommen worden ist. In der Philosophie ist es nicht etwas, was normalerweise so betrachtet worden ist, die Philosophie als etwas, was nur die einzelne Person machen kann. Und das war einer der kritischen Punkte, die ich gestern anmerken wollte in dem an das Referat von der Juliette Floyd, das im Übrigen ganz hervorragend war, die Philosophie ist etwas, was traditionell zu tun hat mit Verstehen in diesem weiteren Sinn. Da muss ich nur die Hermeneutik zitieren, da muss ich nur die ganze phänomenologische Tradition zitieren, wo es darum geht, dass Menschen sich mit ihren Befindlichkeiten orientieren in der Welt. Und wie soll das gehen, ohne dass sie eine emotional-kognitive Grundeinstellung diesbezüglich haben? So hat die Juliet Floyd auch für den Wittgenstein dargestellt. Und da würde ich das ein bisschen differenzierter sehen, denn es gibt, das ist schon richtig, dass es diese Sachen beim Wittgenstein auch gibt, aber der Wittgenstein arbeitet an der Stelle genau diese Art von totalisierend emotional-kognitiven Verstehen auch zu sozusagen ein bisschen runterzubrechen und sich genauer anzusehen. Das ist jetzt die Sache, worauf ich hinaus wollte. Unter welchen Umständen ist Verstehen prüfbar, testbar, einsetzbar, auch mechanisierbar in einer gewissen Weise? Und der entscheidende Punkt an der Stelle ist eben, dass wenn Verstehen nicht in Gesten, Blicken und anderen emotiven Aktionen transportiert wird, sondern in Sätzen, dass wir dann mit dem Satz eine linguistische Einheit haben, die, wie ich auch in dem Semester schon ausgeführt habe, seit langer Zeit kontrollierbar und manipulierbar ist, im Sinne von Aussagesätzen unter den Bedingungen von Wahrheit und Falschheit und unter den Bedingungen von sich auf die Welt beziehen. Das ist dann etwas, das ist so, man könnte sagen, ein Außenaspekt des Verstehens. Der Aspekt des Verstehens, der propositional angesprochen ist, findet also nicht im Innenleben statt, im geistigen Innenleben. Ich verwende den Vortrag von der Juliet Floyd jetzt sozusagen so laufend dazu, um das ein bisschen anzudocken an die gegenwärtige Philosophiedebatte in den USA und so. Sie hat gestern auch den Hilary Putnam genannt, Hilary Putnam, der in der Mitte der 70er Jahre den Slogan geprägt hat, Meaning ain't in the head, Bedeutung ist nicht im Kopf, das ist ein glatter Wittgensteinianismus, das würde auch gar nicht leugnen. Das ist etwas, was stark diskutiert worden ist und noch immer stark diskutiert worden ist in allen Fragen, in allen Diskussionszusammenhängen von Sprachphilosophie, auch Cognitive Science und auch der Philosophie der Psychologie. Wo kriege ich die Bedeutung unter? Diese Fragen, habe ich eine innere Gewissheit darüber, was ich meine? Das ist etwas, was wir noch immer gerne sagen. Wir sehen es in unseren Debatten im Hegel-Seminar, dass man stark prädisponiert ist, noch immer zu sagen, wenn es darum geht, was ein Ausdruck mit uns macht, ich sag's mal sehr neutral, was machen Sprachausdrücke mit uns? Was machen Sprachausdrücke mit uns, die wir uns unterhalten, mit Hilfe von Sprachausdrücken? Sprachausdrücke haben zum Beispiel die Eigenschaft, Forderungen zu stellen, nicht Behauptungen zu stellen. Also Behauptungen sind ja, was sind Behauptungen? Sprachausdrücke als Behauptungen sind Interventionen, die sich von der Seite des Sprachausdruckes an die Gruppe der Leute wendet, die diesen Sprachausdruck gebrauchen, mit der Forderung, du sollst mich anerkennen. Nicht? Was ist eine Behauptung? Behauptung ist ein Satz, der anerkannt werden will. Nun ist es klar, dass ich hier schon in einen sonderbaren Beschreibungsbereich gerate, weil Sätze wollen nicht anerkannt werden. Die führen ein eher lebloses Dasein. Das anerkannt werden ist ein Konstrukt, ein Konglomerat aus Sätzen und interpersonalen Forderungen, nicht? Das ist übrigens der Link zu Brandom und Inferentialismus und so weiter, um das für die Leute auch noch zu sagen, die da mit sich mit informiert sind. Jetzt ist also die Frage, was ist das Vorgehen in Behauptungen? Was ist das, was in einem Satz deponiert ist als Forderung anerkannt zu werden? Und hier gibt es noch immer die ganz starke Tendenz zu sagen, naja, wenn ich einen Satz ausspreche und behaupte, dann bin ich die Instanz, die darüber zu befragen ist, die letzte Instanz darüber zu sagen, was dieser Satz behauptet. Und was der Satz behauptet, ist die Bedeutung dieses Satzes, nicht? In einer Regelung der Sprache. Das heißt, wenn du wissen willst, was du anerkennen sollst, dann frag den, der dir den Satz sagt, den du anerkennen sollst, und der sagt dir, was er damit gemeint hat. Und dann weißt du, was du anerkennen sollst. Der sagt dir, was er damit gemeint hat. An der Stelle ist Ihnen schon aufgefallen, dass es sich da um ein sehr interessantes Verhältnis handelt, um das genau, worum es dem Wittgenstein geht. Wenn er dir sagt, was er gemeint hat, dann ist das Erste, was der Wittgenstein dazu sagt, dann hat er also noch einen Satz gesagt. Das heißt, der eine Satz hat nicht ausgereicht, und der sagt dann noch einen Satz, und das Problem wiederholt sich ganz einfach. Wie weißt du, wie du das verstehen sollst, was er gemeint hat? Wenn er allerdings, und das ist das Problem, in das man kommt, wenn man sozusagen das propositionale Verstehen als als etwas nimmt, was fundiert ist in einem nicht propositionalen Verstehen. Ich sage das nur zu Ende. Es gibt sozusagen dieses Dilemma, dass man sagt, wenn propositionales Verstehen nicht ausreicht, weil Sätze ja immer nur außersubjektiv sind, und wenn solches propositionales Verstehen immer eine persönliche Instanz dahinter braucht, auf deren Intention man sich beziehen muss, wie kommt man je heran an das, was quasi dahinter steht, was gesagt werden soll, die Bedeutung, was ich mir denke dabei, wenn ich die Autorität sein soll dafür? Und das ist sozusagen das amorphe Verstehen, und das ist der Themenbereich, um den es beim Wittgenstein da geht. Das ist jetzt alles Rekapitulation eigentlich gewesen.
Ich wollte nur erwähnen, dass bei der Sprache von Menschen geht es ja auch immer um den Aspekt von menschlichem Handeln. Mhm. Den hat ja auch John Austin.
Austin, ja.
Und damit hat er gemeint, Elocution, Interlocution. Ja. Das heißt, der Inhalt von gesagt, das, was er gemeint hat, Elocution und Interlocution, die Handlung, damit erreicht werden.
Ja. Genau, das, was. Was ich dadurch, dass ich sprachlich handle, gleichzeitig für Aktionen im anderen triggere. Ja. Aber der Hinweis mit dem Handeln, mit der Einbettung ins Handeln ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es geht nicht einfach nur um Sprachauseinanderlegung, Sprachanalyse, sondern es geht genau darum, und so wird es beim Wittgenstein am Ende dann eben auch dargestellt, das ist wichtig, das im Auge zu behalten, dass man die Sache nicht richtig präsentiert, wenn man sagt, einerseits habe ich solche nackten Sprachausdrücke und andererseits habe ich ein reiches Innenleben der Personen, die in der Welt zu finden sind. Und nun habe ich das schwierige philosophische Problem, wie sich das reiche Innenleben, das da sein muss, um Sprachausdrücken eine Bedeutung zu geben, wie sich das auf diese Sprachausdrücke quasi drüber stülpt. Wie kriege ich es jemals hin, dass diese nackten Zeichen folgen eine lebendige Bedeutung haben, die von daher kommen, die aus einem Bereich kommen muss, der in meinem, also im jeweiligen Sprecher, in der jeweiligen Sprecherin drinnen ist, aber wenn er nach außen kommt, sofort erstarrt, nicht? Das könnte man ja, man könnte es ja so darstellen, nicht, wie die lebendige innere Erfahrung, in der wir uns alle befinden, wird in Sprache artikuliert und kaum habe ich es gesagt, stirbt das die Bedeutung stirbt und hat hier nur die Eiszapfen. Ja? Ich kann immer nur Eiszapfen produzieren und mit Eiszapfen kann kein Mensch leben. Nicht? Man kann nur die Eiszapfen sind dann nur das Zeichen von dem, was vorher an Wärme da gewesen ist. Also so kann es nicht sein. Und die Antwort, die der Wittgenstein darauf gibt, ist nun tatsächlich die, man muss den ganzen Zusammenhang sehen, man kann das nicht so ausdifferenzieren, auseinanderfällen, sondern man muss sehen, dass das Ganze überhaupt anders wie aufgezogen werden ist, in einem anderen Prozess, auf das kommen wir dann schon hin noch.
So verstehe ich auch Ihren Hinweis darauf, dass selbst das Publizieren eines Buchs eine Handlung ist.
Und genau.
Der Inhalt vom Weg zur Halbschrift oder was auch immer, warum man keine Bücher dann mehr publiziert.
Da bin ich sehr dankbar. Das ist eine ganz schöne perlokative Handlung eigentlich, kann man sagen. Ein Beispiel, was tut er, wenn er diese Fragmente schreibt? Ich werde heute gerade noch dazu kommen. Was tut er damit, dass er solche Fragmente schreibt, wie wir dann gleich sehen werden? Er schreibt die Fragmente, aber nicht nur schreibt er diese Fragmente, er tut zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, er schreibt kein Buch. Er schreibt kein Buch, dass er kein Buch schreibt, ist sozusagen erst erfahrbar, wenn man das, was er tut, nämlich diese Fragmente schreiben, in den Raum hineinstellt, in dem Kultur, geschichtlich, philosophiegeschichtlich seine Tätigkeit mit anderen Leuten zu sehen ist. Ne? Nur das, also nur wenn ich weiß, er ist ein Philosoph, was machen Philosophen? Philosophen schreiben dicke, gelehrte Bücher. Ja? Oder wenn sie nicht dick und gelehrt sind, dann schreiben sie kurze weltberühmte Bücher, wie zum Beispiel den Traktatus. Ja? Alles das muss ich mit dazu sehen, um einschätzen zu können, was er da tut, was er quasi dadurch, dass er etwas tut, verweigert und was darum natürlich eine Aussage über das ist auch, was er in den Büchern tut. Das ist Ihr Hinweis gewesen. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, weil ich geradewegs von dieser Bemerkung her jetzt auf das verweisen kann, was ich Ihnen vorstellen wollte. Darum ist dieses Ding hier an der Leinwand. Ich habe es bisher so gemacht und ich kann als trainierter Philosoph sozusagen, kann ich kaum anders, als ganz instinktiv, wenn keine Videoprojektion vorhanden ist und der Hörsaal hat eine gewisse Abgeschlossenheit, dann nehme ich dieses Ding und interpretiere es Absatz für Absatz, ja, und mache es Ihnen möglichst klar, worum geht es da bei der Sache. Als ob es ein Buch wäre, das ist der Punkt. Ja. Als ob das... Ich meine, es ist ein Buch, ja, verdammt nochmal. Ja. Es ist halt ein Buch, von dem man weiß, es ist nicht ganz ein besonderes Buch. Dann Nachlässe haben sowieso so an sich, nicht? Nachlässe, das ist etwas, das gilt jetzt nun nicht nur für den Wittgenstein. Nachlässe haben sowieso an sich eine sekundäre Abschlussfunktion zu machen. Dein Leben ist gelaufen, mehr kannst du nicht mehr geben und auch das, was du nicht selber zum Druck veröffentlicht hast, ist nun, wenn du gut genug bist, druckreif. Nicht? Also eine ganz interessante Geschichte, das wäre eine eigene Vorlesung, ein eigener interessanter Vortrag, zumindest ein Vortrag, nicht? Wie, wenn du etwas Berühmtheit erreicht hast, das, was du nicht mehr für gut genug gehalten hast, nach deinen eigenen Standards, gedruckt zu werden, durch deinen Tod die Ehre des Druckes verdient, plötzlich. Nicht? Also eine sehr interessante wirkungsgeschichtliche Geschichte. Nicht? Wir sind da alle natürlich voll involviert in der Art von, in der Art, dass dass wir zum Beispiel natürlich alle diesen gewissen Thrill haben, da finden wir noch etwas, was nicht veröffentlicht worden ist von diesem berühmten Typen, dann haben wir noch was Neues aufgedeckt. Nicht? Also da gibt es Bemerkungen und da gibt es Abläufe, die haben einfach dann schon sehr, sehr viel mit Wirkungsgeschichte und auch mit Sensationalismus natürlich zu tun, nicht? Aber natürlich auch mit einer Abrundung, mit einer Form von Aneignung, könnte man sagen. Also ich habe das hier ganz instinktiv so gemacht, und was ich Ihnen dabei nicht gesagt habe das letzte Mal und was also jetzt nachzutragen ist und was mich im Rest dieses Semesters noch beschäftigen wird, ist, dass das, was im Big TypeScript gesammelt ist, ich habe es Ihnen ja immer schon gesagt, aber jetzt wird es wirklich einmal angewendet, keineswegs das erste Mal ist, dass diese Sachen auftauchen. Das ist bereits eine Kompilation. Was Sie da sehen, ist eine Kompilation. Also das hier, hier ist das, wo ist das? Hier ist das 213er Big TypeScript, das ist das hier, Wiener Ausgabe 11. Diese Art von Kompilation hier, aus der, ich sage es in Parenthese, ist jetzt hier nicht zu sehen, dann in weiterer Folge die philosophische Grammatik kommen wird. Aus dieser Kompilation ist, hat schon einen Stammbaum, hat alles das ist der Stammbaum. Und insbesondere, das können Sie sich ansehen, so viel gibt die Intellex-Sache her, wenn Sie die Intellex-Sache nehmen und amorph eingeben. Hier geben Sie amorph ein. Und wenn Sie das tun, dann finden Sie, amorph eignet sich glücklicherweise an dieser Stelle sehr gut.
Ich wollte mal eine Zwischenmerkung machen oder eine Frage stellen. Was würde Ihnen Wittgenstein dazu sagen, zu der Differenzierung, die der Beiler macht, mit der Rede Dicto, zwei dieser Art eines Satzes, in dem ich auseinanderhalten kann, die Einstellung und die Sache, die ich hineinlege, das wird, wie weit es hilfreich ist an dieser Stelle. Was würde er daraus sagen, dass der...
Also die Unterscheidung de re und de dicto ist auf der einen Seite ein Satz, also es ist eine metasprachliche Einstellung. Man hat einen Satz und man kann den Satz betrachten als sachbezogen und man kann den Satz betrachten, man kann in dem Satz selber sozusagen eine Referenz der Sprache auf sich selber beziehen. Hast du ein Beispiel? Was du?
Ja, zum Beispiel, es ist gestern, als in der Verhältnis gekommen, als Voltaire meinte, dass der Mann, von dem Napoleon am meisten über Diplomatie und Politik lernte, ein Philosoph auf dem Thron war. Also der fünfte große. Dass der Napoleon erst 9 Jahre alt war, wie der Voltaire gestorben ist, könnte diese Behauptung nicht machen. Also ich als Betrachter, der zuschreibt, dass der Voltaire gemeint hat, der Friese Große sei ein Philosoph gewesen auf dem Thron, und diese Zuschreibung kann ich erst im Nachhinein machen, weil der Napoleon ja dann erst gelernt hat, nachdem der Voltaire schon gestorben ist. Und mit den Operatoren von das und von kann ich das eben auseinanderhalten, was ich zuschreibe und die Sache, der ich zuschreibe.
Genau. Also der Wittgenstein würde darauf, glaube ich, also zumindest in dieser Schicht, in der ich mich beschäftige, würde er sagen, habe ich da nicht gesagt, es gibt keine Metasprache. Der Wittgenstein würde auf das... was ich im ersten Absatz schon ausgelegt habe, nicht sprechen genauso wenig wie wir haben es also in unseren Betrachtungen mit der Verstehen des Satzes so wie es keine Metaphysik gibt, so gibt es keine Metalogik. Das Wort Verstehen, der Ausdruck einen Satz verstehen, ist auch nicht metalogisch, sondern ein Ausdruck wie jeder andere der Sprache. Und er würde sagen, das ist natürlich schon eine interessante Unterscheidung. Es ist offensichtlich so, dass wir zu Sätzen Stellung nehmen können und dass wir, wenn wir zu Sätzen Stellung nehmen, herausfinden, manche von diesen Sätzen sind zweideutig. Willst du uns jetzt etwas über die Sache sagen oder willst du uns etwas darüber sagen, was jemand uns sagen will? Ja? Das sind zwei mögliche Betrachtungsweisen. Und er würde am ehesten sagen, man muss sich im Einzelnen anschauen, was daraus folgt. Das gibt es sicher, aber es hat eher lokale Bedeutung. Es hat Bedeutung nicht in jeweiligen Untersuchungssituationen, glaube ich, würde ich sagen. So in etwa. Gut, jetzt, ich habe Ihnen jetzt hier die Möglichkeit gezeigt, wie Sie das im Rahmen der Bergen Electronic Edition am leichtesten nachvollziehen können, was ich Ihnen jetzt präsentieren möchte, ein bisschen, nämlich wie es der Zufall will, da sind Sie immer wieder mal auch auf den Zufall angewiesen, gibt es zu Beginn dieses zweiten Abschnittes, Verstehen amorph gebraucht, gibt es eben das Wort amorph, das vergleichsweise selten vorkommt beim Wittgenstein. Und wenn Sie amorph eingeben, finden Sie die entscheidenden Vorkommen relativ rasch. Sie haben es hier in 110, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ein Hinweis auf die Nummerierung, die von Wricht-Nummerierung, ich führe es Ihnen hier jetzt auch vor Augen, ich habe es Ihnen im Prinzip schon gesagt, eine der Schwierigkeiten der von Wricht-Nummerierung und des ganzen seriellen Aufbaus der Bergen Electronic Edition ist, dass das Ding hier durchgezählt wird mit 101, 108, 110, 123, 146, 153a, 208. Wobei Sie wissen, die 100er sind handgeschrieben, die 200er sind Typoskripte. Und Sie haben jetzt hier eine Suche wie die nach amorph und können damit zeitlich im temporalen Ablauf überhaupt nichts anfangen. Das ist ganz wichtig. Das müssen Sie sich fest hineinschreiben. Das sagt Ihnen überhaupt nichts. Auch für die Fälle, in denen Sie jetzt amorph in dem entsprechenden Kontext finden, sagt Ihnen überhaupt nichts darüber, wie das Ding entstanden ist. Dazu habe ich jetzt eben das hier, weil dazu brauchen Sie diese Art von Skizze. In dieser Art von Skizze, in der Nedo-Skizze, wird das Folgende deutlich, dass 153a, das ist das Taschennotizbuch, ein Taschennotizbuch, und das hat halt durch die Zufälle der Benennung hat es eine 153er Nummer. Von Wricht hat diese Taschennotizbücher alle mit 150er Nummern nummeriert, anstelle der 105er und folgenden Nummern. Also aufgrund des Zufalls hier hat dieses Taschennotizbuch eine Nummer, die weiter unten vorkommt in der Bergen Electronic Edition, die aber genetisch das erste Vorkommen davon ist. Das erste Vorkommen, das wir hier haben wollen, ist hier in dem Taschennotizbuch. Wenn Sie es ansehen, wobei das war jetzt die erste Seite vom Taschennotizbuch, es handelt sich hier um die Seite 55, offensichtlich. Diese Sache mit dem Taschennotizbuch geht dann weiter in das Manuskript 110. Und der Vorgang ist der, dass Sie sich das so vorstellen müssen, im Taschennotizbuch macht er Bemerkungen, Skizzen dafür, was er dann in sein großes Buch hineinschreibt. In dieses große, also diese Bemerkung, die erste Bemerkung, die hier drin ist, findet sich dann hier in dem Manuskript 110. Das Manuskript 110 ist zugänglich in im dritten Band der Wiener Ausgabe, das ist das, ich habe hier die große Version, und das also handgeschrieben da hinein, das hier ist die Transkription der handschriftlichen Arbeit von Wittgenstein. Von dort wird das hier in diese Zwischenphase Manuskript 211, 212 weiter übernommen und landet dort im Manuskript 213 am Beginn des zweiten Abschnittes. Jetzt habe ich Ihnen aber, das müssen Sie auch entsprechend im Auge behalten, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist eine kleine Geschichte dieses ersten Absatzes, dieses Absatzes hier. Wir sind hier beim Verstehen in diesem Bereich. Also ich habe Ihnen jetzt etwas gesagt über diesen Absatz hier. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht. Ich dachte, du meintest, ich solle zu dir kommen. Die Frage ist, ob man sagen darf, was hast du gemeint? Auf diese Frage kommt ein Satz zur Antwort. Während, wenn man so nicht fragen darf, das Meinen sozusagen amorph ist. Darf man so nicht fragen, so ist das Meinen amorph. Es handelt sich um dieses kleine Snippet, könnte man sagen, was ich Ihnen da gezeigt habe. Und die Besonderheit der Nedorf-Ausgabe, die ich angedeutet habe, besteht jetzt darin, dass Sie an der Seite links in dieser Nedorf-Ausgabe die genauen Fundstellen, die genauen Herkunftsorte von jedem Einzelnen der hier vorfindlichen Absätze haben. Und die Überraschung ist groß, wenn man sich einmal klar macht, und das ist das, was ich Ihnen jetzt sozusagen ein bisschen genauer präsentieren will, wenn man sich das Folgende klar macht, dass das, was unter diesem, was Sie hier jetzt in weiterer Folge sehen, das ist selber zusammengestellt aus ganz unterschiedlichen Fundorten, wobei es so ist, dass das hier eine Sache ist, die noch vom selben Fundort kommt, aber schon das nächste, wenn man das hier ansieht, wir unterscheiden doch Sprache, das hier, schon dieses hier kommt von woanders her. Ich sage es Ihnen rein zeitmäßig einmal, damit Sie es einordnen können. Das erste kommt aus Eintragungen vom 5. Juli 1931. Das finden Sie in dem Dreierband. 5. Juli 1931 schreibt er in sein 110er Manuskript eine ganze Reihe von Sachen und schneidet das raus in der Mitte und fügt es hier rein, während das ab dem dritten, nur das dritte Unit kommt, ich glaube, es kommt vom Februar 31, das kommt 15. Februar 31. Jetzt ist es so, wenn man sich in diese Sache einlässt, dann wird es allerdings ziemlich dicht, weil die Herkunftsorte, also 15. Februar 31 und 6. Juli 31 und diese Kompilation, nämlich unterschiedliche Kontexte zur Verfügung stellen, weil man hier an dieser Stelle sehr deutlich sieht, dass er aus Tagebucheintragungen, das sind wirklich Tagebucheintragungen in dem Manuskript 110 und so weiter. Also das sind Eintragungen, die er im Laufe einer Gedankenentwicklung gemacht hat und die den Charakter von jetzt fällt mir das ein haben. Also das hat eine assoziative Qualität, wo man nachvollziehen kann, warum kommt er jetzt auf diese Sache? Also metonymisch könnte man sagen, das schließt aneinander an, inklusive davon, dass es dann manchmal umdreht oder so, dass er manchmal mit ganz anderen Sachen anfängt. Also der Punkt ist der, dass man hier eine persönliche Schaffenslogik, unter Anführungszeichen, einigermaßen hinbringt. Man findet sozusagen starke Momente von sich über verschiedene Schritte hinweg zu einer Idee hinzuarbeiten und diese Idee dann weiterzuentwickeln, weil das einfach im Verlaufe der Zeit am selben Tag passiert ist.